Ja, Selina, herzlichen Dank, dass du wieder auf Trab bist. Ich nehme an, du bist immer auf Trab, aber diesmal auf unserer Sendung. Vielleicht kannst du, wir haben Gott sei Dank sehr viele neue Hörerinnen dazu bekommen. Vielleicht kannst du im Zeitraffer kurz erklären, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, warum du lizenzierter Brennbahnrub-Trainer geworden bist. Ja.
Okay, also ich fange am Anfang an. Erstmal hallo Julia, schön dich wieder zu
Hallo.
sehen. Mein Name ist Selina Skogan. Ich bin Deutsche, wie man hört, und lebe aber kurz vom Nordpol in Tromsø, in der Nähe von Tromsø. Und um die, to make a long story short, ich habe einen fantastischen Mann kennengelernt, den ich geheiratet habe, und der hat am Ende des Tages den Kampf gewonnen, wo wir leben. Und ich liebe das hier sehr. Genau. Beruflich bin ich Osteopathin und Kraniosakraltherapeutin für Pferde und eben auch lizenzierte Brennbahnrub-Trainerin, wobei das kein richtiger Beruf ist, sondern eher so eine Herzensausrichtung oder eine Art mit Pferden zu arbeiten. Der Beruf ist dann wahrscheinlich eher Reitlehrer.
Was fasziniert dich denn bei dieser Ausbildung?
Die konsequente, das Pferd als Schüler sehen Philosophie. Also dieses ganz konsequente davon ausgehen, dass das Pferd immer sein Bestes gibt. Und das ist meine Aufgabe als Reiter und als Pädagoge ist, mein Pferd zu erreichen.
Und du hast eben mit Bent Brandaub jetzt ein neues Buch rausgebracht und das Thema des Buchs ist gerade richten. Das soll auch das Thema dieses Podcasts sein. Warum ist es denn gerade richten so wichtig für die gesunde Haltung des Pferdes?
Großes Thema, ne? Die Sache mit dem Geraderichten. Wir können Geraderichten oder wir dürfen Geraderichten ja auf verschiedenen Ebenen sehen. Und da haben wir einmal mit Sicherheit das geistige Geraderichten, also die Voraussetzungen dafür schaffen, dass mein Pferd auch geistig aufnahmefähig ist und mitarbeiten kann. Und dann haben wir das körperliche Geraderichten und das gymnastische Geraderichten. Und da reden wir ja immer alle sehr viel von der natürlichen Schiebe. Und da ist besonders mein Fokus in den letzten Jahren so ein bisschen darauf gewandert, von was ist denn tatsächlich natürliche Schiebe? Und wenn wir über natürliche Schiebe reden, wie schief ist denn überhaupt normal? Und ab welchem Level von Schiebe können wir nicht mehr davon reden, dass das Pferd irgendwie ein bisschen steif ist oder ein bisschen, ja, so geboren wurde, sondern da müssen wir tatsächlich dann darüber nachdenken, ist da auf seelischer Ebene, ist da auf traumatischer Ebene was nicht in Ordnung? Ist da in der Haltung, in der Fütterung was nicht in Ordnung? Also welche Bausteine kommen da rein, die eben auch Einfluss auf die Struktur des Pferdekörpers haben? Und wo wir gut darüber nachdenken müssen, was können wir überhaupt wegreiten und wo müssen wir an den Gesundheitsfaktor denken?
Das finde ich aber jetzt spannend, weil du sagst, Fütterung, das kann auf die Schiefe sich auswirken. Kannst du da, wie kann man sowas erkennen oder kannst du da ein
Beispiel?
Beispiel? Ja.
Ja, also ganz klassisches Beispiel. Ist das zum Beispiel, wir sehen ja einen großen Trend auch da drin, Wildmineralien zuzufüttern oder Einzelmineralien zuzufüttern. Die haben alle eine toxische Grenze. Und Zink zum Beispiel ist so ein klassischer Kandidat, wenn das stark überdosiert wird, werden die Pferde teilweise aggressiv, also auf jeden Fall nervös, aber teilweise aggressiv. Ein anderes Beispiel ist, dass wenn die Fütterungsration nicht ausgewogen ist, wenn wir zu viel Kohlenhydrate im Futter haben oder auch wenn die Pferde deutlich zu wenig Raufutter zur Verfügung haben, dann kriegen wir schnell Magenprobleme und der Magen liegt auf der linken Seite. Und wenn die Pferde dann so, also so ein ganz typisches Magenpferd, das stellt das rechte Hinterbein immer raus.
Ja, ist also rechts hohl.
Ist rechts hohl, genau, stellt das rechte Hinterbein immer raus, verlagert das Gewicht auch auf die rechte Schulter, fällt gerne, in der Reitersprache würden wir sagen, fällt auf die rechte Schulter, hat große Probleme mit dem Linksgalopp oder wenn es ganz akut wird, ganz große Probleme insgesamt mit dem Galopp und rotiert auch gerne so den Ellenbogen auf der linken Seite, im linken Vorderbein heraus und die Fußspitze dreht sich nach medial ein. Also das sehen wir schon sehr deutlich.
Das ist aber wirklich, daran habe ich nie gedacht, dass das praktisch die am Magen liegen kann, dass der eben, und deswegen sagst du auch psychische Probleme sein können, dass genau, die sich dann auf den Magen anschlagen und die Schiefe dann geben, ja? Wenn du das jetzt diagnostizierst, also bei mir ist die Schiefe eindeutig beim Reiter. wie unterscheidest du das? Oder wenn du jetzt, wenn dir jemand mit dem Problem kommt und du zum Beispiel ein Video analysieren musst, kann man da so leicht sehen, ob das der Reiter oder das Pferd ist? Oder wie kann man denn da feststellen, ob man da selber das Problem ist?
Nicht immer so leicht, aber ein ganz guter Hinweis zum Beispiel ist Schmerzverhalten, also Schmerzgesicht anzugucken. Das Gesicht anzugucken des Pferdes im Hinblick auf Painface. Und ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die Sue Dyson hat ja in England spannende Studien gemacht zum Thema Pain Ethogram und hat das damit so ein bisschen salonfähiger gemacht. Also das ist so ein ganz sicherer Hinweis. Ne? Mhm. Ein Reiter, der schief sitzt, das überleben die meisten Pferde einigermaßen gut, ohne Abwehrverhalten zu zeigen. Mhm. Die sagen dann, okay, komm, ich trage dich da, schaffen wir. Ja. Ja, da wird der Galopp vielleicht nicht ganz rund, aber das schaffen wir. In dem Moment, wo es selber körperlicher Schmerz ist, zeigen die auch andere Symptome. Da kommt die Taktunklarheit rein, da kommt das Kopfschlagen rein, Schweifschlagen, ganz typisch. Mhm. Ne? Oder eben auch so, also ganz oft müssen wir sagen, wenn Pferde sehr stark in eine Richtung ausschlagen, dann dürfen wir an Schmerz denken. Sehr langsam, sehr triebig. Ne? Mhm. Oder Pferde, die sehr, sehr schnell sind, dann müssen wir an Schmerz denken. Pferde, die alles auf der linken Seite, aber nicht auf der rechten können, da müssen wir auf Schmerz denken.
Mhm. Okay.
Wenn der Sattel immer stark zu einer Seite rutscht, dann müssen wir an Schmerz denken. Mhm. Und ansonsten, wenn man sich nicht so sicher ist, einfach mal das Pferd ohne Reiter vortraben lassen. Ja. Und den Reiter hinterher. Das sieht man ziemlich schnell. Das sieht man wirklich schnell.
Gut. Ich weiß, ich habe jetzt leider noch nicht das Vergnügen gehabt, euer Buch anzuschauen, wie das aufgebaut ist. Also ich denke mir, zum ersten Mal muss man wahrscheinlich analysieren, woran die Schiefe liegt. Ja. Und wenn man das getan hat, was bedeutet eigentlich für dich gerade richten? Ich weiß, theoretisch ist es, wenn Vorder- und Hinterbeine in der gleichen Spur sind. Wie würdest du das denn definieren?
Wenn das so einfach wäre, wäre das total schön. gerade richten bedeutet ja eigentlich, also du kannst es gerade richten ja auf verschiedenen Ebenen sehen, wenn du in die reiterliche Ausbildung gehst. Mhm. Und was mir da ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung zu machen zwischen geradeaus reiten und gerade richten. Mhm. Gerade richten hat nichts mit geradeaus reiten zu tun, sondern gerade richten ist das Ausrichten der einzelnen Gelenke aufeinander.
Mhm. Okay.
Und da reden wir in der Reitkunst, oder in der Reitkunst kann man sich so den Merksatz, Pi mal Daumen, merken, dass wir erst die großen Gelenke, dann die kleinen Gelenke aufeinander ausrichten dürfen.
Mhm. Und wie mache ich das?
Du fängst mit Biegung und Stellung an.
Ja.
Also die Voraussetzung fürs gerade Richten ist eine gute laterale Biegung.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung, auch für uns Menschen im Hinblick auf die eigene körperliche Schiefe. Und jeder, der Yoga macht, der weiß, dass er selber nicht so gerade ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist zu Hause, aber bei mir ist das so, dass der erste herabschauende Hund definitiv nicht so schön ist wie der letzte, wenn ich morgens meine Körperarbeit mache. Und das ist ein Prozess, der dann ständig schöner und besser wird. Und da darf man auch oder da muss man den Prozess so ein bisschen umarmen und nicht sagen, okay, ich halte jetzt alles auf einmal fest und dann wird es gerade. Nee, das wird so nicht.
Und auf welcher Seite beginnst du da eigentlich, wenn du jetzt ans gerade Richten denkst, beginnst du mit der hohlen Seite oder ist das egal, mit welcher Seite man da anfängt mit den Biegungen?
Ich orientiere mich an der steifen Seite und beginne mit der hohlen, wenn das Sinn macht. Also, wenn wir jetzt immer auf der hohlen Seite arbeiten, weil es da einfacher ist, dann wird mein Pferd ja noch schiefer.
Ja.
Ja, das heißt, pädagogisch einfacher ist es natürlich, mein Pferd zu erreichen auf der Seite, wo es meinem Pferd auch leichter fällt. Deswegen mache ich da oft die ersten Schritte, arbeite da aber nicht mehr, als das Pferd auch auf der steileren Seite nacharbeiten kann.
Also das ist jetzt wieder spannend. Ich habe zwei Seiten und ich orientiere mich an der schlechteren und versuche dann aber auch nicht auf der besseren mehr zu erreichen, sondern ich versuche auf beiden Seiten das Gleiche zu erzielen.
Ja, genau. Denn sonst wird es ja immer schiefer über Zeit und Dauer. Das kennst du doch bestimmt vom Computer sitzen, oder?
Ja, ja.
Ja, genau. Ich habe auch immer, ich habe immer diesen niedlichen Blick, wenn ich vom Computer sitze. Ja. Und wenn ich da nicht ordentlich gegengymnastiziere, dann werde ich halt immer schiefer mit Zeit und Dauer. Und das ist beim Pferd genauso.
Und welche Übungen habt ihr denn da im Buch? Ist das Karree-Reiten? Sind das Seitengänge? Sind das, ich weiß nicht, Wendungen? Oder was macht ihr da? Also wie funktioniert gerade Richten?
Das Buch steht ja in einer Reihe von Büchern. Das ist jetzt der 7. Titel, der erschienen ist. Und die Bücher funktionieren inhaltlich geschlossen als einzelnes Buch, aber eben auch als Reihe aufeinander. Und zum Geraderichten ist natürlich ein ganz großer, wichtiger Baustein, sind die Seitengänge. Und dann gibt es ja im Reiterleben immer verschiedene Wahrnehmungsperspektiven, je nachdem, wo ich gerade bin in meiner eigenen reiterlichen Entwicklung. Und dann werde ich dem Anfänger empfehlen, erstmal die Seitengänge Schulter herein und Kruppe herein zu üben mit dem Pferd und zu leben quasi, bis das eine Selbstverständlichkeit wird. Und dann werden wir irgendwann anfangen, zwischen Schulter herein und Kruppe herein das Pferd immer gerader zu richten. Und irgendwann brauche ich die Seitengänge nur noch, um den ausfallenden Hinterfuß zurück auf die Linie zu bringen, wenn er mir eben ausfällt. Und dann sind wir tatsächlich erst beim Geradrichten.
Und gerade Gruppe rein, fängst du das dann nach der Ecke an oder machst du das aus dem Zirkel oder aus der Tour? Wie gehst du das an?
Ich mache es am allerliebsten aus dem Zirkel.
Ja.
Also am allerliebsten, da gibt es ja ganz viele verschiedene Wege. Aber mein Lieblingsweg ist, erst das Schulter herein zu entwickeln auf dem Zirkel und dann ganz elegant über den Sitz einfach die innere Hüfte vorzuholen des Pferdes und dann habe ich das Gruppe herein schon.
Okay, also du machst erst Schulter herein, dann Gruppe herein.
Okay. Ja.
Und vielleicht eignet sich das auch auf Schlangenlinien das Ganze zu machen oder machst du das immer am Hufschlag?
Auf der Schlangenlinie ist es schon ziemlich kompliziert, finde ich. Da ist das schon ganz gut, wenn man weiß, was man kann, was man tut. Am allerliebsten mache ich es aus dem Zirkel vergrößern und verkleinern. Also ich arbeite mit meinem Pferd erst Zirkel vergrößern und dann arbeite ich mit meinem Pferd Zirkel verkleinern. Dann habe ich schon mal beide Hinterfüße. Kann ich schon mal den inneren anspielen und schon mal den äußeren anspielen. Und wenn ich dann auf einer Linie das Gleiche mache, dann ist es Schulter herein und Kruppe herein.
Okay. Und wenn man jetzt...
Dann ist es relativ egal, auf welche Linie ich das von da aus verschiebe. Also dann kann ich damit geradeaus reiten und dann kann ich damit Schlangenlinien reiten und dann, wenn ich die Bewegungsrichtungen einmal habe, dann ist es easy.
Und in der Trainingsstunde, wann beginnst du eigentlich mit diesen Biegungen? Machst du zuerst, ich weiß nicht, deine Aufwärmphase und dann in der Lösephase das oder ist das schon dann das Training oder wie läuft es bei dir normal ab?
In der Aufwärmphase integriere ich das schon. Also in der Aufwärmphase gehe ich nicht in die Extreme rein und sage, okay, ich mache jetzt eine Galopp-Pirouette. Aber in der Aufwärmphase fange ich schon ganz vorsichtig an, erste Biegungen zu fragen, ein bisschen Schulter herein, ein bisschen Kruppe herein abzufragen und damit mir im Endeffekt Muskulatur und fasziale Strukturen zu lösen.
Okay. Und wenn man jetzt mal zu typischen Problemen hat, die ein Geraderichten erfordern, also da frage ich dich, was man da machen kann. Also typisch ist ja, das Pferd läuft auf der Geraden auf zwei Hufschlägen, ja. Was machst du da?
Kommt drauf an, was ausfällt. Also ist es die Schulter, die näher an der Wand läuft?
Ja.
Und dann könnte man über den äußeren Zügel die Vorhand ja wieder hereinführen. Zurück auf die gleiche Linie. Oder fällt mir die Hinterhand herein, dann könnte ich die Hinterhand wieder herausführen mit dem inneren Schenkel. Mhm. Also je nachdem, wie das Pferd zur Linie steht, ja, wir stellen uns vor, ne, das Pferd geht hier geradeaus und je nachdem, wie das Pferd ausfällt, brauche ich ja eine schulterhereinartige oder eine kruppehereinartige Korrektur, um das Pferd wieder gerade zu richten. Mhm. Und deswegen empfehle ich auch zuerst die Seitengänge auf den Zirkel zu arbeiten, bevor wir die an der Wand machen. Weil wenn das Pferd uns dann an der Wand so schief läuft, ne, haben wir keine Korrekturmöglichkeit, wenn wir die Seitengänge noch nicht können.
Stimmt. Okay, also fangen wir mit dem Zirkel an. Dann ein typisches Problem, das man auch haben kann, ist, dass man in den Wendungen sozusagen mal nach außen seitlich mit der Hinterhand das Pferd ausweicht. Was macht man da?
Gleiche Antwort, je nachdem, wie das Pferd ausweicht. Wusstest du, dass die Skandinavier, die Schweden, die sagen zum Schulter herein Öffner und Öffner? Zum Kruppe herein Schließer.
Aha, okay.
Ja, also die kennen diese Wortgebung nicht, die wir haben, sondern die sagen Öffner und Schließer. Das Öffnen bezeichnet das Schulter herein, das Schließen bedeutet das Kruppe herein. Und wenn du das jetzt auf die Ecke anwendest, dann erklärt sich das ziemlich logisch. Jede Ecke ist eine Viertelvolte. Und je nachdem, wie mein Pferd in der Ecke ausweicht, brauche ich eben einen Öffner oder einen Schließer.
Ah, okay. Das war eh das, was du auch bei dem anderen Problem erklärt hast. Sehr fein.
Ja, genau. Und da wird die Geschichte wieder rund, ne? Also ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung unserer Zeit, wo wir viel Ausbildungstradition oder Dressurtradition verloren haben und nicht mehr uns ganz sicher sind. Ich meine, gut, du bist in Österreich, du hast die Luxussituation, du hast noch die Hofreitschule zumindest. Ja. Aber dass viele Leute nicht mehr den Zusammenhang zwischen den einzelnen Übungen verstehen und dann die Übung für sich gestellt üben, statt die ins große Ganze integrieren zu können. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß schon, ja. Okay, das heißt, wenn ich letztendlich funktioniert gerade richten, egal welches Problem ist, immer gleich. Also das mit dem Öffner und Schließer, das gefällt mir sehr gut. Das werde ich jetzt auf Österreichisch übersetzen.
Es ist schade, dass wir kein Bild haben. Ja. Du kannst dir das eigentlich so vorstellen, wenn man so einen Kegel in der Hand hat, wenn man eine Kaffeetasse in der Hand hat, mit dem Henkel nach oben.
Ja.
Und auf dem Henkel oben sitzt du und die Kaffeetasse unten drunter, ist der Brustkorb. Je nachdem, in welche Richtung dieser Brustkorb fällt, fallen die Beine unten dran aus.
Okay.
Deswegen hast du ja als Reiter auch so einen extremen Einfluss auf die Schiebe des Pferdes. Mhm. Also je nachdem, wohin der Brustkorb ausfällt, drückt das eine oder andere Bein aus der Spur. Dann brauche ich eben Schulter herein oder Kruppe herein, um diesen Brustkorb wieder in die Mitte zu bringen.
Aber da sprichst du was Wichtiges an, was ich dich auch fragen wollte. Das ist ja, dass die Schiefe entsteht, ist ja oft, dass man, die rotieren ja mit praktisch dem Brustbein. Und wenn das nicht richtig rotiert beim Pferd, muss man das korrigieren, oder?
Ja, genau. Also im Endeffekt kannst du sogar sagen, das ist ja der Inbegriff der lateralen Biegung, das Genick, also Atlas Axis und Hinterhauptsbein, Brustbein und dann Iliosakralgelenk, Sacrum, die sind ja auf einer Linie oder die müssen in eine Linie kommen. Mhm. Dann auch ein wichtiges Element fürs Geradrichten. Deswegen sagt man, ich weiß nicht mehr, wen ich da zitiere, irgendein sehr kluger Mensch hat irgendwo in irgendeinem Buch geschrieben. Erst die großen Gelenke, dann die kleinen. Ich glaube, es war Säunig, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Hauptsache, wir merken uns das.
Genau. Weil du dann eben oben anfängst, ne, und sagst erst, also Genick und Hüfte aufeinander ausrichten, Schulter dazwischen. Wenn ich eine Schulter ausrichte, richte ich das Brustbein aus. Und wenn die in einer Reihe sind, dann habe ich schon mal eine ganz gute Chance, dass die Gelenke, die unten drunter kommen, das auch mitmachen können.
Und wenn ich jetzt sozusagen daran arbeite, du hast es kurz angesprochen, also jedes Pferd hat eine Schokoladenseite und nicht. Es macht aber keinen Sinn, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann zu viel versuchen, auf der Schokoladenseite zu reiten, oder? Das ist nicht.
Nein, Dann wird dein Pferd immer schiefer. Mhm. Also sagen wir mal, links ist die Schokoladenseite
ja.
und rechts ist die steife Seite. Dann habe ich ja irgendwann, oder ich erkläre es nochmal anders. Mhm. Die Schokoladenseite ist die Schokoladenseite, weil die Muskulatur auf der Außen, auf der gegnerischen Außenseite mhm. besser dehnbar ist. Mhm. Ja, okay. Sagen wir, das Pferd ist links hohl,
ja, genau.
dann ist die Muskulatur rechts mehr dehnbar.
Ja, genau. Mhm.
Die Biegung auf der rechten Seite funktioniert dann nicht so gut, weil links die Muskulatur nicht so gut dehnen kann. Mhm. Wenn ich also jetzt immer mehr auf der linken, mehr auf der guten Hand, auf der linken Hand trainiere, dann wird ja da die Fähigkeit zu kontrahieren und sich eng, also sich zu biegen, mhm. immer stärker trainiert, aber nicht das Aufdehnen. Mhm. Das heißt, irgendwann ist der Rechtsgalopp weg.
Okay, gut.
Also, und das wäre schade, oder?
Das wäre schade, ja.
Ja, das wäre schade. Genau.
Das heißt, wir haben Schulter herein ist eine gute Übung, Gruppe herein ist eine gute Übung, Travers und Reverse. Wie schaut es damit aus? Oder ist das einfach schon hohe Schule?
Nee, ist ja einfach ein Gruppe herein.
Ein Gruppe herein, ja, das stimmt.
Ist ja einfach ein Gruppe herein, ja, genau. Nur auf einer anderen Linie. Mhm. Also im Gegenteil, ich bin ein großer Fan von Schulter herein Raumwehr wechseln, mhm. Weil die so wunderschön zum Geraderichten taugen, wenn man da den Brustkorb von rechts nach links umstülpen kann. Das ist übrigens auch schön für Reiter, zum Reiter geraderichten.
Ah ja, okay. Die Übung. Also nicht mhm. auf dem Trocknen, sondern auf dem Pferd ist.
Mhm. Ja, wenn du es auf der Geraden machst.
Ja.
Geht auch auf den Zirkel. Aber auch wenn du es auf der Geraden machst, so auf den dritten Hufschlag und dann zwischen Schulter herein und Raumwehr wechselst, dann klappt das nur, wenn du sehr mittig und sehr locker auf dem Pferd sitzt. Mhm. Und dann kann man einfach immer nur die innere Hüfte fallen lassen und das Pferd kommt in den Seitengang, kommt in den neuen Seitengang. Raumwehr bedeutet ja wörtlich überstülpen.
Überstülpen, genau, ja.
Da ist ja dieses Überstülpen dann ins Raumwehr, in die Konterstellung. Ist ja einfach nur in Kontergruppe herein, ja. Mhm.
Das hast du jetzt aber sehr schön erklärt. Was mache ich noch? Jetzt haben wir eigentlich nur von den Schenkelhilfen geredet. Was mache ich, wenn ich jetzt ein sehr hohles Pferd habe oder sei es auch mhm. ich? Und ich habe sozusagen dann auf der einen Hand Spannung am Zügel dadurch sogar. Wie und wo sich das Pferd dann wieder setzt? Was machst du in dem Fall?
Da müsste man sehr gut hingucken. Das ist wahrscheinlich ein Reiterfehler.
Mhm, okay.
Also fast immer. Da haben wir dann fast immer gegensätzliche Signale, die beim Pferd ankommen. Wenn du, so Widersetzlichkeit war das Wort, was jetzt bei mir mhm. rot aufgeblinkt hat. Wenn wir da die Widersetzlichkeit erleben, dann ist das ganz häufig so, dass der Reiter nach außen fällt, ohne das zu merken, aber nach innen abbiegen möchte oder so.
Mhm. Ah, ja,
da würde
genau.
ich mir den Reiter zuerst angucken.
Also da heißt es wieder, auch wenn man keinen Spiegel bei sich daheim auf der Wiese hat, aber man sollte ihn sich vorstellen und immer wieder zwischendrin sich selbst auch kontrollieren, ob man wirklich sozusagen auf der Wirbelsäule sitzt und nicht daneben quasi.
Ich stell mir tatsächlich immer so ein, ja, wie so einen inneren Kompass vor mhm. in meinem Becken, der mit seiner Kompassnadel die Balancerichtung anzeigt. Mhm. Und wenn ich dann merke, dass meine Balancerichtung nach außen geht, obwohl ich eigentlich in die andere Richtung wollte, dann kann es nicht klappen. Dann wird es mhm. schwierig mit dem Abwenden.
Mhm. Dann muss die Kompassnadel nur noch stimmen genau. und man muss sie lesen können. Das braucht es noch. Aber wahrscheinlich, das ist eigentlich die alte Regel, dass man zwischen den Ohren durchschauen muss nach vorne, weil dann ja. hat man ja die Kompassnadel an der richtigen
genau.
Stelle, oder?
Genau. Ja, du kannst dir auch vorstellen, eine Taschenlampe im Bauchnabel zu haben. Mhm. Und dass dein Bauchnabel dann dir so ein bisschen das Licht mhm. macht, ne? Und je nachdem, wo der Lichtkegel hinfällt, das ist ein Bild, mit dem viele meiner Schüler gut arbeiten. Mhm. Und wenn die merken, dass die Taschenlampe immer auf die Bande strahlt, ja, dann haben wir immer festgestellt, dass sie sich irgendwie so verdreht zum Pferd hingesetzt haben.
Ja, okay. Hilft es eigentlich auch so Übungen, zum Beispiel, dass man dort, wo man schief ist, die Hand nach oben streckt oder
Ja, auf jeden
streckt?
Fall. Also es gibt nichts an Sitztraining, was man nicht machen sollte. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja, was ist denn, es gibt ja viele Bücher über das Geraderichten. Was glaubst du, was man von eurem Buch besonders mitnimmt?
Ich glaube, wir haben es geschafft, eine gewisse Tiefe zu bekommen, die einen guten Rundumblick gibt. Wir arbeiten ja immer mit mehreren Kollegen zusammen, die sich auf verschiedene Dinge spezialisiert haben. Eine Kollegin von mir aus Hamburg zum Beispiel hat einen tollen Artikel oder ein tolles Kapitel, ist ja kein Artikel, ist ein Kapitel, geschrieben über die Funktion des Gehirns dabei. Na, also auch gerade auch so dieses Überkreuzdenken und die eigene Schiefe zu trainieren. Wir haben einen tollen Artikel aus Schweden darin, wo es um den physischen Sitz geht und darum, wie die Ausrichtung des eigenen Beckens und auch die Größe des eigenen Beckens auf die körperliche Schiefe von Pferd und Mensch hat und auch auf die Fähigkeit deines Sitzes und Tipps dazu, wie man einerseits mit Körperarbeit und andererseits aber auch mit Tools, also worauf man beim Sattel zum Beispiel achten darf, ne, dass der richtig antalliert ist für mich, dass der meinem Becken passt.
Kannst du darauf eingehen? Das habe ich nicht in dem Zusammenhang noch nie mir überlegt, dass der Sattel natürlich auch fürs gerade Richten oder für das gerade Reiten wichtig ist. Und auf was kommt es denn da an beim Sattel?
Wir haben, du musst vom Reiterbecken ausgehen. Das ist quasi dein Schlüssel. Und wir haben uns erstmal orientiert an den Daten von Fahrradherstellern, als wir uns angefangen haben, auf die Reise zu machen. Und uns ist dann aufgefallen, dass es massive Unterschiede in den verschiedenen Beckengrößen gibt und zwischen den einzelnen Menschen. Und jetzt lasse ich in meinen Jahresgruppen immer nachmessen, wie groß ihre Beckenknochen sind, wie groß der Abstand zwischen den beiden Beckenknochen ist. Und das Geringste, was wir gemessen haben bisher, waren 11 Zentimeter. Das ist ja gar nichts. Das Größte, was wir bisher gemessen haben, waren 19 Zentimeter, 19, 20 Zentimeter. Und Frauen haben eine etwas andere Beckenform als Männer. Und das sowieso. Aber diese beiden Sitzbeinhöcker, wie weit die auseinander sind, ist ganz, ganz wichtig für die Passform des Sattels. Wenn ich also jemanden mit einem 11 Zentimeter Becken auf einen 18 Zentimeter Sattel setzt, dann wird er das nicht schaffen, im Sitz loszulassen und auch den Oberschenkel locker fallen zu lassen, sondern kommen die Knie immer hoch. Weil der Oberschenkelkopf quasi blockiert. Und das geht nicht mehr. Und umgekehrt genauso. Wenn ich einen sehr schmal taillierten Sattel unter ein sehr breites Becken lege, dann wird das vorne ins Schambein drücken. Das wird sehr, sehr unangenehm sein. Die Mädels werden sich wundreiten.
Okay, daher kommt Wundreiten, ja, genau. Und
Kann einer der Gründe sein,
kann
gibt auch auch
einer
noch
sein.
Fehler.
Das heißt, man sollte eigentlich, bevor man sich in den Sattel, natürlich sollte primär auch dem Pferd passen, aber bevor man sich einen Sattel kauft, sollte man eigentlich sein Becken messen.
Das wäre toll und eigentlich sogar auch, bevor du dir dein Pferd kaufst, wäre es gut zu wissen, also wie groß ist dein Becken und wie rundrippig oder schmalrippig sollte das für dich passende Pferd sein.
Aha, okay. Also wenn ich jetzt ein schmales Becken habe, sollte ich mir keinen Norica zulegen.
Keine gute Idee. Du wirst niemals entspannt sitzen können. Also ein bisschen was kann man natürlich mit einem Sattel überbrücken, aber irgendwo gibt es Grenzen.
Ist eigentlich nur die Beckenbreite wichtig für den Sitz und das gerade Sitzen oder gibt es noch was, was man beim Sattel bedenken muss oder was man messen sollte von der eigenen Körpergestaltung?
Ah, wenn wir in einer idealen Welt, wenn wir bei Wünsch dir was wären, dann könnten wir auch noch zum Beispiel ein Röntgenbild machen und uns angucken, wie der Femurkopf, also der Oberschenkelkopf in der Beckenpfanne sitzt und wie viel Beweglichkeit ich da habe. Denn auch da gibt es eine Grenze der Trainierbarkeit. Also ein bisschen was können wir natürlich mit Yoga und so machen. Na, ich bin auch ein großer Freund von Feldenkraisarbeit. Ich mag auch die Franklin-Sitzbälle gerne. Das sind alles fantastische Tools, aber irgendwo ist das körperliche Limit einfach. Und das hat was damit zu tun, wie weit vorne oder hinten zum Beispiel die Steigbügelaufhängung ist. Also ideal für diesen Körper ist so.
Okay, also da wäre vom Sattel ganz gut, wenn man verschiedene Möglichkeiten hat, die Aufhängung weiter vorne und weiter hinten zu montieren.
Ich würde mir wünschen, wenn ein Sattler zu dir kommt und mit dir Sättel anprobiert, dass der zumindest verschiedene Auswahlmöglichkeiten für dich hat und dass der Sattel dann, was sagt man denn auf Deutsch, auf Englisch sagt man customized, angepasst werden kann zu deinem Bedarf.
Okay, sehr schön. Also wie man sieht, das Ganze ist ganzheitlich eigentlich. Ganzheitlich ist auch dein Webinar, was du oder euren Summit, den ihr anbietet. Da wollte ich noch zum Schluss drauf kommen. Was hast du denn da für unsere Auf Trab-Hörerinnen anzubieten, kostenlos, wo sie teilnehmen können?
Weißt du, ich habe vor vielen Jahren angefangen, mich mit Haltung und Verhalten zu beschäftigen, jenseits oder im Rahmen auch der akademischen Reitkunst, weil ich immer wieder festgestellt habe, es gibt bei einigen Pferden Grenzen von Trainierbarkeit oder wir haben Punkte, wie zum Beispiel vorhin die Magengeschichte, über die wir gesprochen haben, wo die Pferde immer wieder zurückfallen. Also wo wir mit dem Training nicht richtig weiterkommen. Und das ist ein großes Interesse von mir und ein Herzensprojekt von mir, denn da ist so viel Wissen im Raum, was ich gerne für die breite Masse zugänglicher machen möchte. Und da haben wir jetzt im Hinblick auf gerade Richten zum Beispiel, gibt es tolle Studien zum Thema Stress beim Pferd. Und da geht es dann nicht nur um das Geraderichten und um den Magen, sondern da geht es auch darum, dass Pferde zum Beispiel, wenn die unter großem Stress sind, mit dem linken Auge Dinge wahrnehmen. Und erst wenn sie sich sicher fühlen, mit dem rechten Auge Situationen wahrnehmen. Und dass das einen ganz großen Einfluss auf die Händigkeit des Pferdes hat. Also wie die Querverschaltung im Gehirn ist. Ne? Also das, was mit dem linken Auge gesehen wird, wird in der rechten Hirnhälfte verarbeitet und umgekehrt. Und ich finde, darüber wissen wir noch viel zu wenig. Und da dürfen wir noch sehr, sehr neugierig sein, wie viele Dinge wir da lernen müssen. Und darum habe ich tolle Kollegen und Experten, mit denen ich in den letzten Jahren viel im Austausch war und viel gearbeitet habe, gebeten, ihre Herzensthemen vorzustellen. Und daraus ist ein einwöchiger Online-Summit jetzt gewachsen, den wir im Februar machen.
Wann genau?
Vom 13. bis zum 17. Februar. Und damit wir möglichst vielen Menschen den Zugriff gewähren können, haben wir das Basisticket für 0 Euro bereitgestellt. Dafür kannst du eben alles am Screening Day live online schauen. Was du schauen möchtest, haben wir jeden Tag 5-6 Lektionen für dich, 5, die als Video aufbereitet sind oder als Live-Vortrag, auch zweisprachig auf Deutsch und auf Englisch. Und wenn du es dann für dich behalten möchtest und vielleicht auch deinen Freunden zeigen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dir einen Lifetime Access Pass zu kaufen für 99 Euro.
Sehr schön. Also wie gesagt, wem das jetzt zu schnell gegangen ist, ich werde es noch in die Shownotes verlinken, wo vielleicht kannst du noch kurz deine Webseite durchsagen. Die werde ich natürlich auch in die Shownotes tun, wo man alles zu dem Summit findet.
Sehr gerne. Unter equidemia.com/summit findet man alles, was man wissen muss. Du kannst auch einfach meinen Namen googeln. Unter Selina Skogan findest du meine Internetseite und dann kommst du nicht mehr drumherum. dann wirst du ihn sehen, genau.
Ja, es war wieder ein Vergnügen mit dir, Selina, und wir hören und sehen uns sicher wieder am Summit im Februar und ich kann nur alle Auf Trab-Hörerinnen einladen, sich das anzuschauen und auch gratis mal teilzunehmen und vielleicht dann auch den Link sozusagen für länger einzulocken.
Ich verspreche euch auf jeden Fall, es wird die Sicht aufs Pferd verändern, die Woche. Wir werden alle mit einer gestärkten Toolbox rauskommen. Und mein Herz gehört der akademischen Reitkunst, das wird sich auch nicht ändern. Aber der Summit ist reitweisen unabhängig. Das ist für jede Pferdefrau oder für jeden Pferdemann was, der sein Pony lieb hat und einfach das Beste für sein Pferd mag.
Ja, Reiterherz, was willst du mehr? Ich freue mich schon drauf. Servus!
Servus!